Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Sind deutsche Unternehmen begehrt oder sind sie einfach nur ein Schnäppchen? Die Bahntochter DB Schenker könnte bald dänisch werden. DB Schenker ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Logistikkonzerne, schreibt im Gegensatz zur Mutter schwarze Zahlen und steht zum Verkauf. Die Commerzbank, die zweitgrößte deutsche Privatbank, steht nicht zum Verkauf, könnte aber übernommen werden von der italienischen Großbank UniCredit. Die hat sich offen und klammheimlich 9% an der Bank gesichert. Bei Ökonomen geht der Daumen hoch, die Bank und die Belegschaft wollen sich wehren. Wir bleiben in Frankfurt, wo auch die Europäische Zentralbank ihren Sitz hat. Ihre Aufgabe, die Preise stabil zu halten. Nach dem Inflationsschock der vergangenen Jahre scheint das langsam zu gelingen. Die Inflationsrate lag in der Eurozone zuletzt bei 2,2%, nur knapp über dem EZB-Ziel. Und heute hat die EZB ihren wichtigsten Zins auf 3,5% gesenkt. Gregor Lischka berichtet.
Es ist die erste Sitzung des EZB-Rats nach der Sommerpause und EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat gute Nachrichten mitgebracht.
Based on our updated assessment of the inflation outlook, it is now appropriate to take another step in moderating the degree of monetary policy restriction.
Heißt übersetzt so viel wie, die Inflationsaussichten sind gut, eine Zinssenkung sei daher nun angemessen. So rechnet die Europäische Zentralbank damit, dass die Inflation im kommenden Jahr nur noch bei 2,2%, im Jahr darauf dann sogar unter der anvisierten 2%-Marke liegen dürfte. Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, mahnt aber dennoch zur Vorsicht.
Man kommt vielleicht schnell zu dem Schluss, dass man in einigen Monaten bis Ende des Jahres unter 2% liegen könnte. Aber, was natürlich wichtig ist für die EZB, ist immer die Kerninflation, wenn man die Energiepreise außen vor lässt. Und da ist man sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone nach wie vor bei 2,8%. Also nach wie vor weit davon entfernt, wieder auf der 2%-Marke zu sein.
Auch wenn der Trend also in die richtige Richtung geht, noch ist die Inflation kein Schreckgespenst längst vergangener Tage. Ein Faktor, der trotz aller verbliebenen Inflationsrisiken für die heutige und womöglich auch die kommenden Zinssenkungen allerdings eine Rolle gespielt haben dürfte, ist die schwächelnde Konjunktur in Deutschland.
Das ist sicherlich ein Faktor in der Entwicklung, die der EZB große Sorgen bereitet. Nicht zuletzt, da mittlerweile auch die Konjunktur im Rest der Eurozone nicht mehr so viel mehr Schwung hat.
So musste die EZB ihre Wachstumsprognose tatsächlich korrigieren und rechnet mittlerweile nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8% in der Eurozone innerhalb dieses Jahres. Christine Lagarde hofft daher,
the gradually fading effects of restrictive monetary policy should support consumption and investment.
Die allmählich nachlassend straffe Geldpolitik sollte den Konsum und die Investitionen stützen, so Christine Lagarde. Das altbekannte Kalkül lautet, Unternehmen und Privathaushalte können bei günstigeren Kreditzinsen leichter Geld in die Hand nehmen und Investitionen tätigen. Eine Neuerung hatte Christine Lagarde in der ersten Sitzung nach der Sommerpause dann aber doch noch parat. Ab diesem Monat werde man den für die Zinspolitik entscheidenden Einlagezinssatz näher an den Zins heranführen, mit dem sich Banken frisches Geld bei der EZB besorgen können. Man schafft also einen engeren Korridor bei den Leitzinsen, der mehr Planbarkeit für Banken schaffen soll. Für Privatkunden dürfte dieser Schritt, wie auch die heute beschlossenen Zinssenkungen, allerdings kaum Auswirkungen haben. Schließlich waren diese Entscheidungen der Europäischen Zentralbank bereits schon länger bekannt, beziehungsweise von vielen bereits erwartet und entsprechend eingepreist worden.
Gregor Lischka berichtete, während der Finanzkrise musste die EZB auch die Banken in der Eurozone retten. Trotz der vielen Risiken stehen Europas Banken aktuell ganz gut da. Auch deutsche Großbanken, Deutsche Bank und Commerzbank verdienen wieder Geld. In der Finanzkrise musste der Staat die Commerzbank retten, will sich jetzt von seinen Anteilen trennen und hat diese Woche ein erstes Paket verkauft. Geschnappt hatte sich die italienische Großbank UniCredit, hat sich klammheimlich weitere Anteile dazu gekauft. Ein Paukenschlag, denn jetzt blühen die Übernahmefantasien genährt von UniCredit. Darüber will ich jetzt mit Jan-Peter Kranen sprechen, Senior Fellow am Leibniz-Institut SAFE. Hallo, Herr Kranen.
Hallo, Frau Holz.
Die UniCredit hält inzwischen 9% an der Commerzbank. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit?
Und ich denke, ein weiterer Zukauf von Anteilen an der Commerzbank hängt auch stark davon ab, wie die Reaktion jetzt ist. in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen Politik von Seiten der Bank. Wie wird also dieser Versuch, sich mit einer Bank aus Italien zu verbinden, wie wird das hier in Deutschland eigentlich bewertet?
Also im Moment zumindest von Seiten der Bank nicht so gut. Die wird sich nämlich wehren, und zwar mit Hilfe von Goldman Sachs. Kann man sich überhaupt wehren?
Ja, natürlich kann man sich wehren in verschiedensten Maßnahmen, die dazu führen können, dass die Übernahme uninteressant wird für den Übernehmer. Aber es kann auch dazu führen, dass man einfach den Preis, der gezahlt wird, der letztlich dann an die Aktionäre geht, das ist ja zum Teil auch die Bundesregierung, dass der erhöht wird. Und das ist ganz normal in solchen Übernahmesituationen, dass der Übernommene versucht, einen möglichst guten Preis zu erzielen. Da handelt er im Interesse seiner Shareholder. Ob die Bank insgesamt einer solchen Verbindung negativ gegenübersteht, das wissen wir nicht. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht so ist.
Warum will die UniCredit überhaupt bei der Commerzbank einsteigen? Ist die Commerzbank so günstig?
Nun, ich denke, die Commerzbank ist aus Sicht der UniCredit offensichtlich ein Partner, mit dem es seine europäische Entwicklungsstrategie weiterführen kann. Eine Entwicklungsstrategie, die wir uns für viele ähnlich gelagerte Fälle in Europa ebenfalls wünschen.
Das heißt, Sie sehen oder würden eine solche Übernahme als positiv ansehen? Es gibt ja geteilte Meinungen darüber. Der Bund, der war ja bisher gegen eine UniCredit-Übernahme. Warum sind Sie dafür?
Ich bin absolut positiv gestimmt, und zwar aus zwei Gründen. Einmal aus Sicht der Bank als solche und der Banken in Europa insgesamt. Wir versuchen seit 15 Jahren, seit der Finanzkrise, eigentlich eine Europäisierung des Bankensektors zu erreichen, um ihn stabiler zu machen, um ihn unabhängiger von nationalen Entwicklungen zu machen, auch um die nationalen Staaten von dem Zwang zu einer Bankenrettung, die wir heute immer noch haben, zu befreien. Also das ist sozusagen ein positiver Entwicklungsstrang, der bisher noch in Deutschland überhaupt nicht sich widerspiegelt.
Aber Herr Kran, das klingt auch für mich noch ein bisschen abstrakt. Was hätte das für Vorteile für deutsche Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft und auch für die Kunden, wenn UniCredit jetzt das Sagen hat?
Nun, das hat erstmal weder Vor- noch Nachteile für die deutschen Firmen selber. Aber wir sehen, viele der mittelständischen Unternehmen sind in Europa überall aktiv und brauchen eigentlich Partner, die sie in ganz Europa, letztlich in der ganzen Welt begleiten können. Die also starke, auch von der Verankertheit-Seite her, ihr Geschäftsmodell kopieren. Ja, wenn die Unternehmen in verschiedenen Ländern tätig sind, dort ihre Kunden haben möchten oder ihre Fabriken haben, dann sollten die Banken das auch können, die Informationen haben und genauso europäisch aufgestellt sein.
Das kann nicht eine deutsche Bank oder eine Commerzbank, können die keine Experten dahin schicken?
Nein, das können die nicht. Die können außerhalb des Raums, in dem sie regelmäßig Daten sammeln, Informationen haben, Experten haben, können sie keine echte Expertise entwickeln und dürfen zum Teil auch gar nicht tätig werden, weil sie da gar keine Niederlassung und so weiter in dem Umfang haben, wie sie durch eine Kooperation zwischen Geschäftsbanken oder sogar durch eine Fusion am Ende entstehen kann.
Ich mache mal eine andere Rechnung auf, denn mit der Übernahme würde nach HSBC die zweitgrößte Bank in Europa entstehen, ein Bankenkoloss, der too big to fail wäre, der in einer Krise gerettet werden müsste vom deutschen Steuerzahler?
Nein, also too big to fail ist eigentlich etwas, was wir versucht haben, nach der Finanzkrise zu beseitigen. Durch ein europäisches Regulierungskorsett, das heute den Banken übergestülpt ist, mit dem sie zurechtkommen müssen und das ganz explizit vorsieht, Banken, die in Schwierigkeiten kommen, abzuwickeln, ohne dass der Rest des Finanzsystems in Mitleidenschaft gezogen wird und damit systemische Risiken entstehen. Und auf diesem Weg sind wir weit vorangeschritten. Nur fehlen noch die Banken, die selber diese europäischen Aufstellung haben.
Aber im Fall der Credit Suisse muss ich jetzt doch noch mal einwenden, da musste der Schweizer Staat massiv beispringen, sonst hätte das doch böse enden können.
Naja, ich glaube, eigentlich hat es mit dem Beispringen böse geendet. Das war nicht der Sinn der Sache. Und natürlich ist die Schweiz außerhalb der europäischen Bankenregulierung. Sie ist ja nicht Teil der EU, noch nicht Teil der Eurozone. Deshalb können wir das nicht so übertragen. Und bei der Schweiz sehen wir gerade das Beispiel, wie es nicht sein soll. Nämlich, dass der nationale Staat seine sozusagen nationalen Champion versucht zu retten. Das sind Das sind Ideen aus einem vergangenen Jahrhundert eigentlich, die wir längst versuchen, hier in Europa zu überwinden.
Kommen wir nochmal zurück auf die Commerzbank. Die UniCredit hat vor 20 Jahren die Hypo-Vereinsbank gekauft, hat ihre Unabhängigkeit völlig verloren. Die Bank ist jetzt nur noch eine GmbH. Das könnte ja auch der Commerzbank dann drohen.
Ja, ich kenne die Details der Planung mit der Commerzbank. Die ist natürlich wesentlich größer als die HVB, das je gewesen ist. Aber man kann sich vorstellen, dass wir hier eher eine wirklich europäisch aufgestellte Gesamtbank wiederfinden können eines Tages, die eben über diese Kooperation oder über die Art des Umgangs mit der HVB hinausgeht. Aber das ist Verhandlungssache und das ist sicherlich auch Diskussionsthema. Ich denke, was ein wichtiger Aspekt ist, über den man auch reden muss, ist, was sagen denn die Mitarbeiter dazu?
Und die, glauben mich, gelesen zu haben, sind da nicht dafür. Da schrillen nämlich die Alarmglocken, auch bei der Gewerkschaft Verdi. Denn könnte jetzt ein Jobkahlschlag drohen?
Ja, genau. Das ist das Argument, was ich auch gelesen habe natürlich. Und ich würde einfach ein Argument daneben setzen oder dagegen setzen. Es kann auch ganz anders kommen. Denn wir erleben in der Commerzbank, wie bei anderen deutschen Kreditinstituten, seit 15 Jahren einen strukturellen Niedergang, also eine ständige Verkleinerung ihrer Mitarbeiterbasis. Und dieser laufende Schrumpfungsprozess, der wird jetzt nicht schneller durch eine Kooperation mit einer anderen europäischen Bank, sondern kann auch umgedreht werden, weil das Institut wieder anfängt, expansive Ideen zu entwickeln, zu wachsen, neue Produktschienen zu eröffnen und sich in einem Markt, der in totalem Umbruch ist wegen der Digitalisierung, besser zurechtzufinden, als es als kleineres nationales Institut könnte.
Herr Kranin, ich höre, Sie sind da sehr optimistisch gestimmt. Am Ende stehen noch viele Fragezeichen. Wir werden das weiter beobachten und ich bedanke mich bei Ihnen. Und das Thema, über mehr zu diesem Thema können Sie auch in unserem Podcast und in den Kommentaren hören. Übernommen werden soll auch ein anderes deutsches Traditionsunternehmen, die Deutsche Bahntochter Schenker, ein Logistikdienstleister, der in 130 Ländern tätig ist und Geld verdient. Man könnte sagen, DB Schenker ist das Tafelsilber der Deutschen Bahn, das jetzt möglicherweise an den dänischen Spediteur DSV gehen soll für 14 Milliarden Euro. Dieter Nürnberger dazu.
Offiziell ist noch nichts bestätigt, doch laut Wirtschaftsmedien, die sich auf Insider aus Regierungs- und Konzernkreisen beziehen, steht der Verkauf der Deutsche Bahn Logistiktochter Schenker kurz vor dem Abschluss. Das Rennen im Bieterverfahren soll demnach das dänische Unternehmen DSV gemacht haben. Die Bahn AG selbst verweist bisher allerdings auf Vertraulichkeit im Verkaufsprozess und auch der potenzielle Käufer will sich nicht äußern. DB Schenker ist mit mehr als 70.000 Beschäftigten einer der führenden Logistikkonzerne weltweit mit einem Umsatz von knapp 20 Milliarden Euro. Angestoßen wurde der Verkaufsprozess vor über 2 Jahren durch die Bundesregierung. Die Einnahmen sollten zum Schuldenabbau des Mutterkonzerns genutzt werden. DB-Finanzvorstand Levin Holle äußerte sich stets zurückhaltend, etwa bei der Bilanzvorlage für den DB-Konzern im Juli.
Verkaufen werden wir nur, wenn es wirtschaftlich vorteilhaft für die Deutsche Bahn ist.
Laut Experten soll der Kaufpreis rund 14 Milliarden Euro betragen, und zwar für 100% der Bahntochter. Bis vor kurzem hatte es neben dem dänischen Logistikunternehmen DSV mit dem Finanzinvestor CVC Capital Partners noch einen weiteren Bieter gegeben. Dieser hatte wohl auch die Variante eines Teilkaufs überlegt. 24,9% von Schenker hätten somit zumindest zunächst bei der Bahn AG verbleiben können. Interessant, die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi favorisierte den Finanzinvestor als potenziellen Käufer. Sie befürchtet bei einem Verkauf an ein reines Logistikunternehmen Synergieeffekte, was konkret zu Arbeitsplatzverlusten führen würde. In Deutschland arbeiten rund 15.000 Beschäftigte für Schenker. Als gestern der nun sehr wahrscheinliche Käufer DSV genannt wurde, kam es an mehreren Standorten zu Protestaktionen. Bis zu rund einem Drittel der hiesigen Stellen könnten wegfallen, so Verdi. Fest steht, Schenker war in den vergangenen Jahren der Gewinnbringer im Bahnkonzern. Vor allem in der Corona-Zeit flossen hohe Gewinne der DB-Tochter. Was etwas abgeschwächt auch immer noch gilt, so DB-Finanzvorstand Levin Holle bei der Vorlage der Zahlen für das erste Halbjahr 2024.
Auch nach der Normalisierung der globalen Frachtraten bleibt DB Schenker ein verlässlicher Gewinnbringer. Auch beim Umsatz bleibt DB Schenker mit 19,1 Milliarden Euro über dem Niveau von 2019.
Zum Vergleich, im ersten Halbjahr dieses Jahres hatte der Gesamtkonzern Deutsche Bahn AG einen Verlust von mehr als 1 Milliarde Euro vermelden müssen. Kritik am wahrscheinlichen Verkauf kommt bislang auch aus der CDU-CSU. Bei Schenker sollten möglichst viele Arbeitsplätze gesichert werden und auch die Zentrale in Deutschland bleiben.
Laut Berichten will der Bahnvorstand dem Deal heute Abend zustimmen. In der Metall- und Elektroindustrie haben gestern die Tarifverhandlungen begonnen. Los ging es in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Heute folgte unter anderem Niedersachsen. In Niedersachsen stehen die Verhandlungen ganz im Zeichen von drohenden Entlassungen bei VW. Unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau.
Wie geht es weiter mit der Beschäftigungssicherung bei Volkswagen? 2 Tage nach der Kündigung von insgesamt 6 Tarifverträgen durch Europas größten Autobauer steht nun ein erster Verhandlungstermin für eine mögliche Nachfolgeregelung fest. Am 25. September, also in knapp 2 Wochen, wollen Volkswagen und Vertreter von Betriebsrat und Gewerkschaft sich zum ersten Mal treffen. In Hannover, dem Sitz der Bezirksleitung der IG Metall Niedersachsen, werden sie dann über einen neuen VW-Haustarif verhandeln. Der gilt für etwa 120.000 Angestellte in westdeutschen Werken. Neben der Entgeltforderung der Gewerkschaft werde dann auch über die Zukunft der Beschäftigungssicherung und die weiteren gekündigten Tarifverträge verhandelt, teilte Volkswagen mit. Verhandlungspartner wird unter anderem der IG Metall-Bezirksleiter in Niedersachsen sein, Thorsten Gröger.
Wir begrüßen, dass Volkswagen auf unsere Anforderung, dass wir jetzt möglichst schnell an den Tisch kommen, um möglichst schnell Klarheit und Sicherheit für die Beschäftigten zu bekommen, weil Standortschließungen und Massenentlassungen müssen wieder vom Tisch, dass Volkswagen dieser Aufforderung nachgekommen ist.
Ursprünglich waren die Verhandlungen über den VW-Haustarif erst für die 2. Oktoberhälfte angesetzt. Bereits heute begannen die Tarifverhandlungen für Zehntausende Beschäftigte in der Elektro- und Metallbranche in Niedersachsen, ebenfalls unter dem Eindruck der Krise bei Volkswagen. Die vom Arbeitgeberverband Niedersachsen Metall vertretenen Firmen seien in hohem Maße von der Automobilindustrie abhängig, sagt der Niedersachsen Metall-Vorsitzende und Verhandlungsführer Wolfgang Niemsch.
Es verändert es insoweit, dass natürlich Volkswagen, bevor sie diesen Schritt gehen, dass sie die Beschäftigungssicherung aufkündigen, dass sie andere Tarifverträge kündigen, natürlich versuchen auch erstmal Einsparungen vorzunehmen bei ihren Lieferanten, die sowieso schon größtenteils mit dem Rücken zur Wand stehen und die sollen dann noch Erhöhungen verkraften.
Die von der IG Metall geforderten 7% Lohnerhöhung lehnt Niedersachsen Metall ab. Ein Angebot legten die Arbeitgeber am ersten Tag nicht vor. Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 21. Oktober erwarte die IG Metall nun konkrete Lösungsvorschläge, sagt Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Die Forderungen der IG Metall seien angesichts der nach wie vor bestehenden Auswirkungen der Inflation auf die Angestellten gerechtfertigt.
Und die ganzen Botschaften, die wir gerade hören von Volkswagen und anderen, die unterstreichen eigentlich die Notwendigkeit, dass wir dort jetzt anpacken. Auch da brauchen wir konjunkturelle Impulse. Wenn die Kolleginnen und Kollegen kein Geld in der Tasche haben, dann werden sie auch keine Autos kaufen.
Die baut Volkswagen in Deutschland derzeit überwiegend in Niedersachsen, aber auch in den sächsischen Werken Dresden und Zwickau. Für diese Werke gilt die von der Volkswagen AG ausgesprochene Kündigung der Beschäftigungssicherung nicht. VW Sachsen will allerdings dem Beispiel aus Wolfsburg folgen und die entsprechenden Verträge ebenfalls überprüfen, heißt es aus dem Unternehmen. Die IG Metall Sachsen warnte Volkswagen davor, die Beschäftigungssicherung auch für die sächsischen Standorte zu kündigen. Dies gehe in die völlig falsche Richtung und sei mit der Gewerkschaft nicht zu machen.
Der Chemieverband VCI hat heute zum Chemie- und Pharma-Gipfel eingeladen. Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Oppositionschef Merz mussten sich anhören, dass man sich große Sorgen um die Chemiebranche macht. Kann die Branche ihre führende Rolle überhaupt halten? Wie raus aus der Talsohle? Auf diese Frage sollten die Politiker eine Antwort geben. Steffen Wurzel über die Suche nach Lösungen.
Herr Scholz, ein ganz herzliches Willkommen. Danke, dass Sie heute hier sind. Vielen, vielen Dank.
Der alte und neue Präsident des Verbands der chemischen Industrie, Markus Steilemann. Er spricht es beim Branchentreffen in Berlin ganz schnörkellos aus. Deutschlands Chemie- und Pharmabranche ist in einer schwierigen Lage. Und an Bundeskanzler Olaf Scholz direkt gerichtet.
Ich möchte es in aller Freundschaft betonen. Sie sind heute hier am richtigen Ort. Und zur Freundschaft gehört, dass man sich auch die Dinge einmal ungeschminkt sagt und dass man über die Dinge auch ungeschminkt spricht.
Deutschlands Chemie- und Pharmabranche steckt nicht nur in einer konjunkturellen Krise, vielmehr geht es für eine der deutschen Schlüsselindustrien ums Eingemachte. Wenn die Rahmenbedingungen nicht besser werden, dann können wir demnächst dicht machen. Das ist Tenor bei vielen Gesprächen während des Branchentreffens. Hohe Energiepreise, viel Bürokratie, offene Fragen bei der Umstellung auf Wasserstoff, drohende neue europarechtliche Hürden bei den Themen Umwelt und Klimaschutz. Nur vier der Sorgen, die Managerinnen und Manager der deutschen Chemiebranche umtreiben. Ein Beispiel: Viele Grundstofffirmen der Chemie- und Pharmabranche sorgen sich vor einem europaweiten Verbot sogenannter Ewigkeitschemikalien, in der Fachsprache PFAS. Der Bundeskanzler verspricht der Chemiebranche am Nachmittag in dieser Hinsicht Unterstützung.
Dort, wo der Einsatz von PFAS schädlich ist und es bessere Alternativen gibt, sollten die Stoffe verboten werden. Dort, wo es noch keine Alternativen gibt und ihr Nutzen aber überwiegt, muss ihr Einsatz möglich bleiben. Ein undifferenziertes Totalverbot lehnen wir ab.
Deutlich wird, während Olaf Scholz Zuversicht ausstrahlen und Optimismus verbreiten will, sieht Oppositionschef Friedrich Merz schwarz für die Chemiebranche im Speziellen und für die Wirtschaft des Landes ganz im Allgemeinen, wenn nicht bald Grundlegendes verändert werde. Der CDU-Chef warnt vor einer Deindustrialisierung.
Aus vielen gut bezahlten Jobs in der Industrie werden weniger gut bezahlte Jobs in den Dienstleistungsberufen. Und das ist ein Trend, den wir stoppen müssen, wenn wir es ernst meinen mit dem Standort im Industriestandort Deutschland.
Sebastian Schütze vom Bundesverband der pharmazeutischen Industrie zeigt sich nach den Auftritten von Scholz und Merz vorsichtig zuversichtlich. Denn zumindest das Problembewusstsein, das habe zuletzt deutlich zugenommen.
Problem erkannt, auch in anderen Bereichen, das hat der Bundeskanzler ja auch gesagt. Man hat Angst um die Existenz, um den Standort, um Arbeitsplätze. Es sind unterschiedlichste Themen. Und jetzt hoffen wir, dass alle Parteien das Thema erkannt haben. Und wer da die beste Lösung anbieten wird, das ist noch nicht so richtig klar. Also ich halte mich mit Kritik gegenüber der Bundesregierung zurück, denn die haben nicht alles verschuldet, wo wir aktuell stehen.
Wir halten fest, die Bundesregierung ist nicht an allem schuld. Zum Schluss gehen wir in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate und da können wir gleich an den Anfang der Sendung anknüpfen, die Zinssitzung der EZB, das wichtigste Thema. Die EZB hat nämlich das gemacht, was die Märkte erwartet haben, hat die Zinsen erneut gesenkt. Gibt es trotzdem Reaktionen, Jan, was machen DAX und Euro?
Also es gibt nicht wirklich Reaktionen, weil das so erwartet wurde. Der DAX notiert sogar einen Hauch niedriger als vor der Zinsentscheidung und kann aber dennoch rund 1% zulegen auf 18.506 Punkte. Der Euro notiert bei $1.1032 und viel wichtiger ist ja, wie es mit der Zinspolitik jetzt dann weitergeht, so wie mit der Inflation und der Konjunktur in der Eurozone. Der nächste EZB-Zinsentscheid steht am 17. Oktober an und ganz interessant, EZB-Präsidentin Christine Lagarde wurde auf der EZB-Pressekonferenz heute natürlich auch nach der Commerzbank gefragt mit der möglichen Übernahme durch die italienische UniCredit und da hat sie unter anderem gemeint, naja, mancher habe auf grenzüberschreitende Fusionen gehofft. Es werde sehr interessant sein zu sehen, wie sich dieser Prozess in den kommenden Wochen so entwickelt.
Ja, also durchaus auch im Sinne der UniCredit, würde ich jetzt mal sagen. Das hatte ja gestern für einen Kurssprung bei Commerzbank-Aktien von bis zu 20% gesorgt. Hält die Euphorie heute an?
Also da ist jetzt im Kurs keine weitere Euphorie zu erkennen, aber die Commerzbank-Aktien, sie steigen um 2,5% und es ist eben eines der Hauptthemen hier an der Börse und unter Experten. Es könnte in Europa einen Bankenkonsolidierungskurs anstoßen. Es wird spannend, ob bei der Commerzbank vielleicht noch ein anderer Bieter auftaucht und wie sich der Bund, der Staat, beim Verkauf weiterer Commerzbank-Aktien verhält.
VW hat die Beschäftigungssicherung gekündigt. Es drohen Werksschließungen und Entlassungen. Die IG Metall und VW haben jetzt die Tarifverhandlungen vorgezogen. Darüber haben wir auch berichtet. Die Beschäftigten, die sind zutiefst verunsichert. Was machen die Aktionäre?
Ja, die sind so ein bisschen zurückhaltend. Also Volkswagen-Aktien steigen um 0,5%, aber ja, damit weniger als der DAX, wie auch die Papiere von BMW und Mercedes-Benz. Dem DAX hinterher hinken ja auch im Vergleich seit Jahresanfang.
Dann fehlen noch Staatsanleihen und der Goldpreis.
Nur die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite heute bei 2,12%. Und der Goldpreis, der verteuert sich sehr, sehr deutlich auf $2,552, neues Rekordhoch.
Neues Rekordhoch beim Goldpreis. Danke an Jan Plate und danke auch für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.